Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute möchte ich über chinesische Jade reden. Wir denken bei Jade normalerweise ziemlich schnell an einen grünen Edelstein und den bringen wir auch sehr leicht mit China in Verbindung. Und tatsächlich hatte Jade für die Chinesen denselben Stellenwert, den zum Beispiel Gold oder Diamanten im Westen hatten. Und was genau Jade eigentlich ist und welchen Einfluss es auf die chinesische Kultur in den vergangenen Jahrtausenden hatte, erzähle ich euch in dieser Folge. Hinter dem Begriff Jade verstecken sich eigentlich zwei unterschiedliche Mineralien, nämlich Nephrit und Jadeit. Jadeit ist dabei die seltenere Variante und besitzt eine etwas höhere Härte als Nephrit. Trotzdem sind beide Mineralien sehr hart und können beispielsweise nicht mit einem normalen Messer geschnitzt werden. Damit lassen sich beispielsweise auch Fälschungen entlarven, denn mit einem normalen Küchenmesser fügt man echter Jade keinen Kratzer zu. Bei der Farbe können sich Jadeit und Nephrit aber deutlich voneinander unterscheiden. Das Farbspektrum von Jadeit geht von milchigem Weiß über einen schwachen Grünschimmer bis hin zu dunklem Smaragdgrün. Nephrit kann darüber hinaus allerdings beispielsweise auch braune oder orangene Stellen aufweisen, wenn es viel Eisen enthält. Auf dem heutigen Gebiet Chinas, wo zur Zeit der Jungsteinzeit schon Menschen lebten, gab es vermutlich zwei größere Jadevorkommen, die heute allerdings erschöpft sind. Eines im Ningxiao-Gebiet im Yangtze-Delta, wo die Liangzhu-Kultur von 3400 bis 2250 vor Christus lebte, und ein weiteres in der Liaoning-Provinz in der inneren Mongolei, wo die Hongshan-Kultur von 4700 bis 2200 vor Christus lebte. Außerdem wurde schon um 6000 vor Christus die sogenannte Dushan-Jade am Berg Du abgebaut. Allerdings handelt es sich dabei nicht um echte Jade, also kein Nephrit oder Jadeit. Verarbeitet wurde Jade während der Jungsteinzeit an mehreren Orten, von denen vier definitiv bekannt sind. Die schon erwähnte Liangzhu-Kultur baute Jade nicht nur ab, sondern verarbeitete diese auch zu kleineren Schmuckgegenständen, beispielsweise kleine polierte Scheiben mit einem Loch in der Mitte, die man als Halskette tragen konnte. In der chinesischen Henan-Provinz wurde ein weiteres Verarbeitungszentrum der Yangshao-Kultur entdeckt, das 5000 Jahre zurückreicht. Dabei haben die beiden ausgegrabenen Werkstätten jeweils eine Fläche von 120 Quadratmetern. Auch an Chinas Ostküste fand man Jadewerkstätten der Longshan-Kultur, die etwa 2500 vor Christus entstanden. Dort fand man rituelle Äxte, Messer und Sicheln aus Jade. Und zuletzt verarbeitete auch die Hongshan-Kultur Jade zu Anhängern. Typisch sind dabei realistische Abbilder von Tieren wie Fischen, Schildkröten oder Eulen. Und die ältesten gefundenen von Menschen bearbeiteten Jadestücke gehen sogar bis ins 7. Jahrtausend vor Christus zurück. Während der Shang-Dynastie wurden dann neue Techniken aus der Bronzeverarbeitung auch auf Jade angewandt und man begann damit, mehrere Jadeteile ineinander zu verketten. Während der folgenden Zhou-Dynastie wurden komplizierte Reformen möglich und man begann damit, Schwerter und Schwertscheiden mit Jade zu verzieren. Zum Ende der Dynastie hin und zum Beginn der Kaiserzeit der Qin-Dynastie wurden schließlich auch die Siegel aller hochrangiger Beamten aus Jade gefertigt. Die Han-Dynastie brachte die bei sehr reichen Chinesen beliebten Jadeanzüge hervor. Das waren Ganzkörperanzüge aus haufenweise Jadeplättchen, die mit Gold, Silber oder Kupferfaden vernäht waren. Die trug man allerdings nicht im Alltag, sondern man wurde darin beerdigt. Allerdings waren diese Jadeanzüge nur eine sehr kurzlebige Modeerscheinung, da Grabräuber schnell auf die Idee kamen, die Leichen von ihren Anzügen zu befreien und damit leicht an große Mengen Jade zu kommen. Nach der Han-Dynastie war aber vorerst Schluss mit der Jadebegeisterung, denn das Reich war gespalten und damit die Transportwege für Jade unterbrochen. Nach der Wiedervereinigung unter der kurzlebigen Sui-Dynastie und während der folgenden Tang-Dynastie boomte Jade allerdings schnell wieder und sogar die Preise fielen. Jade wurden nun auch verwendet, um Becher, Kämme und Haarnadeln herzustellen oder Gürtel mit Jadeplättchen zu verzieren. Obwohl Jade schon seit vielen Jahrtausenden wertvoll und beliebt war, war Kaiser Huizong der Song-Dynastie der erste Kaiser Chinas, der eine größere Sammlung an Jade-Objekten aufbaute. Und das erste Jade-Großprojekt wurde nach der mongolischen Eroberung Chinas und der Errichtung der Yuan-Dynastie in Auftrag gegeben. Der Jade-Krug von Lushan wiegt 3 Tonnen und wurde aus einem einzigen großen Stück Jade geschnitten. Und wie es sich für einen Krug gehört, wurde darin Wein aufbewahrt. Eine ganze Menge. Heute kann man den Krug auch noch immer im Beihai Park in Peking bewundern. Während der nachfolgenden Ming-Dynastie wurde das Jade-Handwerk weiter verfeinert und man begann damit, Gold und Silber hinzuzufügen, um Details hervorzuheben. Außerdem wurden zu dieser Zeit Werkstätten und Handwerker berühmt genug, dass sie damit anfingen, ihre Werke zu signieren. Und dann kam mit Qianlong, dem wohl berühmtesten Kaiser der Qing-Dynastie, ein wahrer Jade-Fanatiker. Er war so besessen von Jade, dass seine Sammlung etwa 10.000 Jade-Objekte umfasste und er mehr als 800 Gedichte über Jade schrieb. Er ließ neue Straßen und Brücken errichten, damit riesige Jadeblöcke aus den Minen in Xinjiang bis zu den Werkstätten am unteren Yangtze transportiert werden konnten, was bis zu 5 Jahren Transportzeit benötigte. Außerdem führte er mehrere Kriege gegen Burma, um die dortigen neu entdeckten Jadeit-Minen in seinen Besitz zu bekommen, allerdings ohne Erfolg. Während des Jahrhunderts der Demütigung von 1839 bis 1949 wurde es dann aber immer schwieriger, den Preis für Jade noch bezahlen zu können. Meist konnten sogar nur noch reiche Ausländer Jade bezahlen. Nach dem Ende des Bürgerkriegs 1949 wurde die Begeisterung für die jahrtausendealte Jade-Tradition unterbunden, da man seitens der Regierung alte Traditionen als den Ursprung der langen Demütigung erachtete. Erst seit dem Beginn der 1980er Jahre und der Öffnung Chinas wurden auch die Jade-Werkstätten wieder eröffnet. Und damit einher ging auch die Entwicklung neuer Verarbeitungsmethoden, um neue Jade-Designs zu produzieren. Kulturell hatte Jade auch so einige Auswirkungen. Beispielsweise ist der oberste Gott der daoistischen Tradition der Jade-Kaiser oder auch Yu Huangdi. Und Kaiser Chenzong der Song-Dynastie erdachte sich eine mystische Verbindung seinerseits zum Jade-Kaiser, um seinen Regierungsanspruch zu stärken. Außerdem veranschaulicht Jade alles Gute und wird mit einer moralisch herausragenden Person nach konfuzianischen Idealen in Verbindung gebracht. Und wenn wir schon bei Konfuzius sind, auch er hat in vielen Worten Jade mit der Tugend gleichgesetzt. Sein Tribut an die Jade möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Zitat: Jade ist kostbar nicht, weil sie selten ist, sondern weil die Qualität der Jade der Tugend entspricht. Es bezieht sich auf Tugenden wie Wohlwollen, Weisheit, Rechtschaffenheit, Anstand, Loyalität und Vertrauenswürdigkeit und es entspricht auch den Wegen des Himmels und der Erde. Jade ist mild und sanft, genau wie Wohlwollen. Jade hat eine feine Textur und ist dennoch fest, genau wie eine weise Person, mit einer akribischen und gründlichen Art, Angelegenheiten zu behandeln. Obwohl Jade Kanten und Ecken hat, ist sie nicht scharf und wird andere nicht verletzen, was einem Sinn für Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit ähnelt. Wenn die Jade aufgehängt wird, symbolisiert sie Zurückhaltung und Besonnenheit. Wenn es angeschlagen wird, gibt es einen klaren, resonanten Klang wie Musik frei. Obwohl Jade schön ist, verdecken Schönheitsfehler nicht ihre Vorzüge. Genau wie Loyalität ist es unvoreingenommen und ohne die Notwendigkeit, sich zu verstecken. Auch die Farbe von Jade ist aus allen Blickwinkeln zu sehen. Genau wie die Vertrauenswürdigkeit stimmt das Verhalten einer Person mit Worten überein. Selbst in einem abgedunkelten Raum ist eine Person vertrauenswürdig und betrügt andere nicht. Jade ist kristallartig, glitzernd und durchscheinend wie ein weißer Regenbogen, wie die weißen Wolken des Himmels, die den Himmel harmonisieren und himmlische Prinzipien entsprechen. Der Geist der Jade kann in der Landschaft gesehen werden, wie wenn Jade in einem tiefen Teich liegt, bringt sie Verzauberung in den Fluss. Wenn Jade auf dem Berg ruht, wird das Gras üppig. Wo immer es sich befindet, ist es bestimmt ein Segen, genauso wie ein edles Auftreten viele Dinge harmonisieren und der ganzen Region zugutekommen kann. Jeder schätzt Jade, weil die Menschen die Tugend respektieren und bewundern. Die edlen Tugenden sind die Manifestation himmlischer Eigenschaften. Kurz gesagt, Konfuzius war begeistert von Jade. Und zum Abschluss möchte ich euch noch 4 chinesische Sprichwörter mitgeben, in denen Jade auch eine Rolle spielt. Das erste Sprichwort: Wenn Jade nicht geschnitten und poliert wird, kann sie zu nichts verarbeitet werden. Das bedeutet, jemand oder etwas hat Potenzial, das sich aber erst noch entfalten muss. Und das gibt es auch im Westen, wir verwenden aber den Rohdiamanten anstatt der Jade. Das zweite Sprichwort: Ein Fleck auf einem Jadestein kann seine Brillanz nicht verdecken. Das haben wir auch gerade schon von Konfuzius gehört. Das bedeutet, ein kleiner Fehler kann den Eindruck einer allgemein bemerkenswerten Person nicht beschädigen. Das dritte Sprichwort: Wirf einen Ziegelstein hinaus, um Jade einzuladen. Das bedeutet so viel wie, man soll andere ermutigen, sich an einer Unterhaltung zu beteiligen, indem man eine dumme oder oberflächliche Bemerkung macht, die eine Debatte entfachen kann. Und das vierte Sprichwort: Sei kein stolzes Stück zerbrochene Jade, sei eine komplette Kachel. Das bedeutet, bewahre deine Integrität und bleib standhaft. So viel zu der kurzen Einführung zum Thema chinesische Jade. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Lasst es mich gerne wissen, indem ihr mir Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen zukommen lasst. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte, auf dem ich auch immer wieder zusätzliches Material zum Podcast poste. Und chinesische Jade gibt auch wieder so einiges her, was ich dort mit euch teilen kann. Alle Links gibt es wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiter empfiehlt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung abgibt. Dafür bin ich euch immer sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich wünsche euch jetzt erstmal schöne Weihnachtsfeiertage und ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.